In den nächsten 6 italienischen Minuten werde ich mich einer Person, einem begnadeten Chirurgen, einem international gesuchten Arzt, einem einfallsreichen Wissenschaftler, einem homme de lettres, eine extrem gebildete Persönlichkeit, multilingual Redner, gesuchter Redner weltweit, ein Kunstsammler und Mäzen, eine sehr gesellschaftlich engagierte Person widmen, nämlich Emmerich Ullmann. Und wir müssen uns natürlich fragen, warum dieser Emmerich Ullmann mit diesen Qualitäten nicht der ganz große Berühmte geworden ist, der er eigentlich hätte möglicherweise sein können, aber warum er eigentlich der Vergessenheit oder fast der Vergessenheit angeheimgefallen ist. Im Jahre 1902, am 7. März, ist auf diesem Podium, hat Emmerich Ullmann diesen Hund, es ist nicht sein Foto, sondern das ist später gemacht worden, vorgeführt. Und das ist ein Hund, dem die Nieren entfernt worden sind und der an den Halsgefäßen, an der Carotis und an der Jugularis eine Niere implantiert bekommen hat. Und er hat das mit diesem Hautlappen zugenäht und hat eben den Ureter, den sieht man auch hier, herunterhängen lassen. Und der Hund ist hier gestanden. Und der Harn ist eben von seinem Ureter heruntergetropft. Und das war die erste erfolgreiche Nierentransplantation der Medizingeschichte. Man muss sich klar sein, dass ja die Organtransplantation eigentlich die einzige kausale Therapie eines irreversiblen akuten oder chronischen Organversagens ist. Und jeder, der irgendwie mit Medizin zu tun hat, weiß ja, was Transplantation bedeutet, was das für eine fantastische Form der Therapie ist. Also man muss ja mit einer großen Dankbarkeit gegenüber dieser Entwicklung stehen. Es betrifft natürlich die Niere vor allem, die Leber, die Lunge und das Herz. Wir haben dann, also Ullmann ist ja weitgehend der Vergessenheit angeheimgefallen. Es hat ja eigentlich nur irgendwie kurze anekdotische Berichte von Leske etc. gegeben. Mit dem Professor Margreiter habe ich dann im Jahre 2002 hier in diesem Saal ein Symposium zu seinem Andenken veranstaltet und ich bin dem Professor Margreiter noch immer sehr dankbar dafür. In Wien wäre das nicht möglich gewesen, also mit Wienern wäre das sicher nicht möglich gewesen, da hat sich niemand dafür interessiert. Und hier wurden in diesem Saal, haben gesprochen, wirklich der erste Lungentransplanteur, der erste Lebertransplanteur, der erste Lebend-Nierentransplanteur und dann auch der erste Leichennierentransplanteur. Der Professor Barnard ist leider kurz vorher verstorben, er hat eigentlich schon zugesagt gehabt, auch zu kommen. Und diese Proceedings, diese Veranstaltung sind ja dann in der Wiener Klinischen Wochenschrift auch publiziert worden, die damals ja noch eine akademische Zeitung war, was sie ja leider auch nicht mehr ist. Das Sensationelle an dieser Beobachtung damals war eben im Jahre 1902, dass der Bericht in der Wiener Klinischen Wochenschrift schon eine Woche nach dieser Vorstellung dieses Hundes hier erschienen ist. Also ich weiß nicht, wie viel Sie publiziert haben innerhalb von einer Woche, aber ich nehme an, dass Sie, wenn Sie heute in den meisten heutigen Zeitungen brauchen, Sie durchschnittlich ein Jahr, bis irgendeine Arbeit angenommen worden ist. Man muss natürlich sagen, dass das nicht eine wissenschaftliche Arbeit im heutigen Sinne ist, wo Methoden etc. beschrieben ist. Sie sehen, dass da eine narrative Erzählung dessen ist, was er eigentlich getan hat und was er sich dabei gedacht hat. Er war selbst irgendwie überrascht von diesem Erfolg, den er mit diesem Tier gehabt hat. Es hat ja über 5 Tage hat der Hund ganz normal Harn produziert und ist erst später dann zu Tode gekommen. Und er hat gesagt, das hat er allerdings etwas später dann in einer weiteren, er hat dann nämlich hier auch eine Ziege vorgeführt, einige Monate später, den er an den Hals eine Hundeniere transplantiert hat. Das hat allerdings dann nicht so gut funktioniert. Das hat nur ein paar Stunden, hat diese Harnproduktion weitergeführt. Es ist natürlich eine Xenotransplantation und man fragt sich heute, warum das überhaupt so lange effektiv war. Aber er war überrascht jedenfalls von dem Erfolg seiner Bemühungen und hat gesagt, ich muss gestehen, dass der Erfolg dieses Experimentes mich selbst überraschte, da ich, ob zwar es bekannt war, dass die ausgeschnittene Niere, wenn sie von fremdem Blut durchströmt wird, auf kurze Zeit sekretorisch tätig ist, an einen Erfolg am lebendigen Tiere nicht recht glaubte. Er ist ja dann ein großer Chronologe der Transplantation geworden, und da komme ich noch darauf zurück. Er hat dann eben auch später berichtet, dass er im gleichen Jahr, er war dann schon im Hartmann-Spital Primarius, eine Niere eines Schweines auf eine Patientin mit einem Nierenversagen übertragen hat. Die Transplantation erfolgte in die linke Kubitalregion, doch stand ich vor der vollkommenen Einpflanzung technischer Schwierigkeiten wegen und weil das Schwein zu Tode narkotisiert wird, ab. Also es ist ihm dann nicht gelungen, diese Transplantation vorzunehmen. Den Hals bei dem Hund hat er ja gewählt, weil der Hund sich, also er hat das zunächst in der Leiste auch beim Hund probiert, diese Transplantationen, aber die Hunden haben dann sich gekratzt und eben haben sich das Organ sozusagen weggekratzt und deswegen hat er auf den Hals, dann ist er auf den Hals übergegangen. Aber Ullmann hat nicht nur diese erste Nierentransplantation durchgeführt, sondern er war insgesamt, ich habe es schon angedeutet, ein extrem inventiver, kreativer Geist. Und das hat schon in seiner Frühzeit begonnen, als er noch ein Jungarzt war. Er war ja an der Klinik Albert als Assistent, also zunächst als Operationszögling und dann als Assistenzarzt tätig. Und sein Chef hat ihm damals das erste Jahr hat ihm freigegeben und hat gesagt, er muss sich eben damals in der Bakteriologie, wir haben ja jetzt gerade von den Anfängen gehört, dass er sich da fortbilden muss, und er ist nach Leipzig, Göttingen und dann nach zu Koch nach Berlin gegangen, hat da eigentlich eine sehr schöne Arbeit über Staphylokokken geschrieben und ist aber dann nach Paris. Paris zu Pasteur, und der Pasteur hat ja im Sommer, das steht da glaube ich nicht das Datum, aber es war im Sommer 1885, das steht doch da, hat er seine erste Tollwutimpfung durchgeführt bei einem Herrn Josef Meister aus dem Elsass, der dann später der Portier in seinem Krankenhaus geworden ist. Und damals hat man diese Impfung von Pasteur, das war extrem umstritten, auch Koch war ja extrem dagegen eingestellt, das ist eine der großen Kontroversen auch. Und jedenfalls hat man diese Impfung nur bei Postexposition, also nur durchgeführt, also nur Leuten, die schon gebissen worden sind von einem bekannt tollwütigen Hund etc. Und der Pasteur hat aber gesagt, hat gemeint, eigentlich sollte man das ja in eine prophylaktische Impfung umwandeln, dass man auch Gesunde schon impft, damit die überhaupt nicht an dieser Erkrankung erkranken. Und das ist eben sehr heftig abgelehnt worden von den meisten Bakteriologen dieser Zeit, die gesagt haben, wenn man das bei einem Gesunden macht, dann wird die Krankheit ausbrechen und die werden daran sterben. Und als Ullmann eben zu Pasteur gekommen ist, ist das eben damals besprochen worden. Und er hat aber gesagt, dem Pasteur hat er angeboten, nein, Sie können das bei mir machen. Also ich führen Sie diese Impfung, diese präventive, prophylaktische Impfung bei mir durch. Und er hat dann später geschrieben, Pasteur hatte Tränen in den Augen, als ich ihm angeboten hatte, dass ich mich impfen lassen wurde. Und das ist tatsächlich am gleichen Tag auch schon gemacht worden. Und das hat jedenfalls zu einer lebenslangen Freundschaft von Pasteur und Ullmann geführt. Ullmann hat ja sehr gut Französisch gesprochen, war häufig in Frankreich und auch in Belgien eingeladen. Und das ist auch der nächste Konflikt. Es ist nicht nur Konflikt Koch-Pasteur, sondern auch Konflikt Ullmann mit von Frisch, Anton von Frisch. Die Urologen hier kennen ihn vielleicht. Er hat ja die Urologie als Fach in Österreich etabliert. Er war das Pendant sozusagen auf der Klinik Billroth, auch ein mit Hygiene würde man heute sagen, mit Hygienebeauftragter. Und der war auch beim Pasteur und der hat sich da geweigert, das anzuerkennen, beziehungsweise dass Ullmann vom Pasteur, der hat einen Kaninchen, ein geimpftes Kaninchen beschenkt bekommen, und der ist mit diesem Kaninchen nach Wien gekommen und hat begonnen in Wien, eben an der Klinik Albert, Impfungen durchzuführen. Und das ist besonders, man muss sich ja vor Augen halten, dass diese Tollwut eine endemische Krankheit war in Europa und dass allein in der österreichisch-ungarischen Monarchie bis zu 50.000 Leute pro Jahr gestorben sind. Also das ist, wenn man das mit Ebola vergleicht, war wirklich eine schwerste endemische Erkrankung. Und Sie sehen, ist im Juni, also ist er zurückgekommen mit diesem Kaninchen im Gebäck und hat dann eben an der Klinik begonnen zu arbeiten und hat das ein Jahr später dann schon publiziert. Er hat 122 Personen eben geimpft und von denen sind dann nur, irgendwo steht das, zwei Personen, also von allen 122 Geimpften sind 3,4% gestorben, wo sonst die Mortalität bekanntlich ja über 50% liegt. Das heißt, auch dieser Konflikt mit Anton von Frisch ist eine der Dinge, die eben in dieses Konfliktdiskussions hineinpassen. Ullmann war auch ein Gewebetransplanteur, sagen wir so. Das klingt etwas übertrieben, muss ich sagen, diese Überschrift über Darmtransplantation. Er hat das schon zwei Jahre vorher, im Jahre 1900, hat einen Vortrag am Internationalen Chirurgenkongress in Paris gehalten. Und dieses Wort Transplantation ist vielleicht übertrieben, weil es sich eher dabei gehandelt hat, dass er Segmente des Darmes von einer Position in die andere transplantiert hat. Also ein Stück Kolon in den Magen und so weiter, also verschiedene Dinge. Und er hat aber auch von verschiedenen Xenotransplantationen durchgeführt. Das heißt, er hat auch von einer Ziege Darmsegmente in einen Hund transplantiert etc. Er hat darüber berichtet, die praktische Anwendung damals war noch sehr limitiert offensichtlich, aber es ist nicht eine Transplantation, also eine Solid Organ Transplantation im heutigen Sinne, dass man eine Gefäßanastomose macht, sondern eben das waren eben nur Gewebestücke, die hier implantiert worden sind. Das heißt, wenn ich zusammenfassen kann oder einen kurzen Überblick geben kann, was eigentlich Ullmann eigentlich alles angedacht hat, dann ist es natürlich schon sehr bemerkenswert. Es ist eben diese Einführung der Rabiesimpfung in Österreich-Ungarn. Also die österreichische Armee hat sich im Gegensatz zu Anton von Frisch sehr bei ihm bedankt. Da gibt es heute noch dieses Dankschreiben. Das Organtransplantation, eben Darm, das ist eher wohl eine Gewebetransplantation. Die Niere, das hat sogar Alexis Carrel dann anerkannt, dass Ullmann sowohl die erste damals hat man das so genannt, Auto-, Homo- oder Heterotransplantation durchführt. Er hat verschiedene Gewebetransplantationen vorgenommen, Haut, sehr umfangreiche Haut, das war ja damals sogar, oder im Ersten Weltkrieg dann natürlich ein Riesenproblem, Schleimhäute, Knochen zum Beispiel, eine Rippe auf den Schädel etc., Hoden, Ovarien, Hodentransplantationen sind ja eine große Sache geworden, das ist ja, damals hat es kein Viagra gegeben, da haben eben viele von neuen Hoden geträumt. Und das ist ja in Paris, hat es ja den Herrn Professor Warnay gegeben, der Tausende derartige Transplantationen. Aber Ullmann hat eher im Krieg bei traumatischer Kastration etc. derartige oder Operationen durchgeführt oder beim Maldestensus des Hodens, das hat er auch teilweise das vorgenommen, bei Ovarien Autotransplantation. Er hat dann andere chirurgische Leistungen gehabt, wie die erste Entfernung einer tuberkulösen Samenblase, war wahrscheinlich der erste, der wirkliche Leberresektionen durchgeführt hat. Früher hat man nur Echinococcus-Zysten entfernt oder irgendeine biliäre Chirurgie vorgenommen. Er hat in einer seiner Transplantationsberichte hat er auch darüber gesprochen, dass die Hunde manchmal einen Herzstillstand gehabt haben. Und dann hat er den Thorax aufgemacht, hat eine mechanische Kompression des Herzens vorgenommen und die Kreislauf ist wieder angesprungen. meines Wissens die erste Berichte von einer offenen Herzmassage. Und er hat auch später und auch in diesem Saal hat er noch über das renale Minimum, was für wir Nephrologen, ich bin ein Nephrologe, natürlich interessant ist, wie viel Nierengewebe ist notwendig, um einen Organismus am Leben zu erhalten. Das hat er hat ein Sechstel hat er damals definiert, was ungefähr der 5/6 Nephrektomie im Tierexperiment heute entspricht. Also auch hier war er sicher sehr bahnbrechend. Emmerich Ullmann ist dann auch ein Chronist, ich habe schon gesagt, des Anfangs der Transplantation. Sie glauben ja alle, wie Sie hier sitzen, dass die Transplantation eine Sache der modernen Medizin ist. Aber die Transplantation hat eine extreme Hype schon in der Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts gehabt. Es hat begonnen mit den Schilddrüsentransplantationen in der Schweiz, bei den Kretinismus und bei den Kopfformen. Und es hat eben, wie schon gesagt, die absurdesten Formen angenommen. Ullmann hat das alles zusammengefasst in einem kleinen Büchlein, das meine Frau ist, hat die einzige derzeit mir bekannte Exemplar im Library of Congress in Washington aufgetrieben. Das ist ganz faszinierend zu lesen. Es sind übrigens auch Kopftransplantationen dort beschrieben, Herztransplantationen. Also es gibt kein Gewebe, kein Organ, das also vor über 100 Jahren, 120 Jahren nicht transplantiert geworden wäre. Das ist eine ganz faszinierende Geschichte. Und man muss sich, wenn Sie jetzt das Revue passieren lassen, was er alles gemacht hat, muss man sich natürlich schon fragen, wäre Ullmann unter anderen Bedingungen in einer anderen Stadt, in einer anderen Umgebung, wäre der einer der ganz Großen der Medizin geworden. Man muss ja sagen, sein Kollege sozusagen, Alexis Carrel, der hat ja den Nobelpreis bekommen und es ist ja vielleicht Ihnen auch nicht bekannt, dass er 1912 den Nobelpreis für Organtransplantation, für Gefäß- und Organtransplantation bekommen hat. Es ist natürlich, Carrel ist ja ein Revolutionär insofern und das hat er natürlich zu Recht bekommen, diesen Nobelpreis, weil er ja die Gefäßnaht erfunden hat. Er hat ja erstmals ermöglicht, dass eben Organe oder Gefäße oder wirklich anastomosiert werden konnten. Ullmann hat ja diese Technik noch nicht gekannt, sondern hat eine Technik eingesetzt, die 2 Jahre vorher Professor Peyer, der damals noch in Graz war und dann ja später in Leipzig einer der größten deutschsprachigen Chirurgen geworden ist. Und der hat mit resorbierbaren Messinghülsen, hat der eine Gefäßnaht erfunden damals, die Ullmann dann bei seinen Transplantationen eingesetzt hat. Resorbierbare Stents haben die damals schon eben verwendet. Auch das sollte man ja hin und wieder sagen, was es damals... Jedenfalls hat Ullmann, ist weitgehend in der Privatmedizin beziehungsweise auch Sozialmedizin, er war ja Primarius des Hartmann-Spitals, was damals ein Armenspital war, geworden, hat diesen Ruhm nicht erlangt, obwohl er zu seiner Zeit, glaube ich, schon auch sehr bekannt war. Aber man muss natürlich, wenn man was findet, und das ist ja gerade in den 2 vorigen Vorträgen ja angesprochen worden, es muss im Konzept der Zeit liegen. Es ist ein gedankliches Konstrukt, das in der Luft liegen muss. Ich meine, die Relativitätstheorie ist ja mathematisch auch schon vor Einstein ausformuliert gewesen. Das heißt, da war nur noch ein kleiner Schritt eigentlich dazu. Und oder auch das, was ich vorher gehört habe, das Kindbettfieber, ja, das war ja an der Wende eben zur Entdeckung der Hygiene und der Bakteriologie. Und das heißt, man muss entweder ein neues Paradigma lostreten sozusagen oder man muss in einem bestehenden Konzept wirksam werden. Und die Transplantation war damals eben ohne die Kenntnis der Immunologie natürlich eine Sackgasse. Es sollte irgendwo in einem akademischen Umfeld stattfinden. Es muss eine gewisse Kontinuität da sein. Das wissen Sie ja einmal, die Österreicher lieben ja einmal Dinge, aber ich meine, wenn Leistungen, große wissenschaftliche Leistungen gehen immer meistens aus einer kontinuierlichen Tätigkeit hervor. Das Ergebnis muss systematisch publiziert werden, was Ullmann ja leider auch nicht gemacht hat. Er hat ja viele seiner Ergebnisse, sind nur aus Sitzungsberichten der Gesellschaft bekannt, aber sind nicht systematisch publiziert worden. Er hat da ja natürlich und das ist vielleicht der große Fehler, dass er eben die Universität verlassen hat. Er hat damit auch keine Schüler gehabt, er konnte keine Gruppe aufbauen. Was meines Erachtens im letzten Vortrag auch noch hätte erwähnt werden sollen oder am Schluss erwähnt worden ist, man muss auch vom Charakter eine gewisse kommunikative Struktur haben, um eine wissenschaftliche Erkenntnis dann in die Welt zu tragen. Und Semmelweis, da gibt es ja zwei relativ neue Biografien, hat ja eben diesen Charakter nicht gehabt. Er war ein extrem schwieriger Mensch, war mit seinem Streitsucht, und Sie haben ja gerade vorher die Wörter, die er für seine Kollegen verwendet hat, Mörder etc. gesehen. Also das war sicher auch ein Punkt, der die Akzeptanz der Semmelweis'schen Theorien nicht gefördert hat. Und es muss natürlich in einer gesellschaftlichen Umgebung stattfinden, in der entsprechende neue Gedanken auch gefördert werden. Und das ist natürlich auch nicht immer der Fall. Es gibt natürlich überall Ausnahmen. Und wenn wir zum Beispiel den Herrn Mendel anschauen, der ist in seinem Zimmerchen oder im Garten in Brünn in seinem Kloster gesessen und hat alleine vor sich hingewerkt. Aber er war eben 50 Jahre zu früh dran, und seine Erkenntnisse sind ja erst viel später dann publiziert worden oder haben entsprechende öffentliche Aufmerksamkeit gefunden. Das heißt, Emmerich Ullmann, ich würde sagen, er war ein genialischer Autodidakt. Autodidakt ist vielleicht etwas übertrieben, aber er hat eben nicht diesen Sprung eben in den Olymp der Medizin geschafft, weil eben kein entsprechendes akademisches Umfeld da war. Und das ist natürlich die Frage, warum hat er die Universität verlassen? Und da sind sicher viele persönliche Animositäten, möglicherweise auch der Antisemitismus der damaligen Zeit, ein wesentlicher Faktor. Er hat eben keine Schule begründet, wir haben es gesagt, er hat keine entsprechende Führungsposition ihm gehabt, er hat eben die Transplantation hat er sich schon ein paar Jahre beschäftigt, aber dann nicht mehr, hat seine Ergebnisse etwas, ich habe es schon gesagt, und aber vor allem muss man natürlich sagen, die chirurgisch-technischen Ergebnisse sind damals an einem Endpunkt angelangt, ohne die Kenntnis der Immunologie, wie schon gesagt, der Gewebstypologie, hat das natürlich keine weitere Bedeutung gehabt. Ullmann war aber trotz seines Erfolges als Arzt, als Wissenschaftler, als Kunstsammler etc. Hat er eine große Wunde gehabt, und er ist ausgesetzt gewesen, wirklich, man würde heute sagen, einer österreichischen Vernaderungskultur. Er hat ja auch viele dieser weiteren wissenschaftlichen Tätigkeiten deswegen durchgeführt, um außerordentlicher Professor zu werden, und das wurde ihm verweigert. Das wurde vor allem vom Nachfolger von Billroth, Hoheneck, verweigert, der ja mit ihm als Operationszögling an der Klinik Albert gearbeitet hatte. Also hier scheint eine lebenslange Feindschaft bestanden zu haben, deren Gründe ich leider auch aus den meisten Protokollen nicht erlesen kann. Jedenfalls hat man ihm vorgeworfen, möglicherweise, das heißt, er durfte nicht wissen, was ihm vorgeworfen wird, das ist eine österreichisch-kafkaeske Situation, er durfte sich eigentlich nicht verteidigen. Er hat sich dann selbst angezeigt, damit man das klar macht, aber es ist eigentlich nicht klar geworden. Offiziell ist es um Kickback-Zahlungen gegeben, das heißt, wenn ihm jemand einen Patienten zur Operation geschickt hat, hat er einen Teil des Honorars zurückgezahlt, was er strikte abgestritten hat. Sie wissen, in den USA ist das ja gang und gäbe, in vielen Staaten ist das natürlich gang und gäbe. Er hat behauptet, dass er die seine Zuweisung nur dann bezahlt hat, wenn sie ihm die Narkose gemacht hat. Sie wissen ja, Anästhesisten hat es damals nicht gegeben. Persönliche Animositäten. Hoheneck, wie gesagt, vielleicht gelingt es mir, das noch einmal herauszufinden, und die antisemitischen Stürmungen, ich glaube, die kann man in unserem Land leider nie ausschließen. Gut, Es ist ihm dann schlussendlich doch gelungen. Es hat der Alexis Carrel hat interveniert, es hat Alfred Lorenz hat interveniert, es haben alle Größen der Medizin in Wien haben interveniert für ihn. Und es ist dann schlussendlich nach dem Ersten Weltkrieg doch gelungen, dass er außerordentlicher Professor geworden ist. Und ich finde es ganz lustig, diese Erklärung, die ich da gefunden habe, vom 23. Dezember 1919. Da ist nämlich der Herr Adolf Lorenz ist da zum ordentlichen Professor erklärt worden, aber auch Sigmund Freud. Und Sie wissen ja, das ist ja auch ein permanenter Konflikt mit der Universität oder mit der medizinischen Fakultät gewesen. Freud ist sehr spät außerordentlicher Professor geworden und er war schon 63 Jahre, als er ordentlicher Professor geworden ist. Das ist ja auch nicht gerade ein Zeichen der Konfliktlosigkeit oder Wertschätzung, die man ihm entgegengebracht hat. Ullmann war ein weltbekannter Sammler. Er hat gesammelt österreichische Kunst des 19. Jahrhunderts. Es ist alles Waldmüller oder alles, was damals gut und teuer war, das hat er gehabt. Und also er hat zwei Schwerpunkte der Sammlung gehabt. Einerseits diese österreichische Malerei des 19. Jahrhunderts. Daffinger, Defregger, eben Waldmüller, alles. Und es hat einen zweiten Schwerpunkt gegeben, Miniaturen, zum Beispiel diese von Spitzweg. Leider sehen Sie das nicht, es ist auch ein unscharfes Bild, das heißt Professor Ullmann in seinem Arbeitszimmer. Und was da an der Wand hängt, das müssten Sie heute wahrscheinlich in Belvedere oder irgendwo suchen. Das heißt, das war wirklich eine hochkarätige Sammlung, die eigentlich dann der Gesellschaft für Ärzte vermacht hat. Zu diesen Sammlungen gibt es ja die Kataloge von den Auktionen. Es gibt auch eine von der Miniaturensammlung in der Universitätsbibliothek eine Faksimile-Ausgabe und es gibt von diesem Auktionshaus Kende zwei Auktionskataloge und auch und das ist wahrscheinlich Ende 37, Anfang 38 ist das versteigert worden ist oder auch nicht versteigert worden. Ich glaube, es ist nur zum Teil versteigert worden. Ein Teil ist dann an die Galerie Fischer in Luzern gegangen und wahrscheinlich erst unter den Nazis dann, weil die Nazis haben ja das Vermögen dieser Gesellschaft beschlagnahmt und es ist dann in der Galerie Fischer versteigert worden. Da gibt es auch einen aus einem Auktionskatalog, aber ich bin dem nicht mehr wesentlich weiter nachgegangen, es hat sich niemand dafür interessiert. Ich habe mit der Frau Fischer geredet von dieser Galerie, die hat ja eine unrühmliche Geschichte, die hat in der Nazi-Zeit, hat die ja für viele dieser geraubten Kunst, hat die als Auktionshaus gedient und ich habe mit der Frau Fischer geredet, erst hat sie gesagt, sie wird mir alles zur Verfügung stellen und dann hat sie mich nicht mehr gekannt und also ich hätte ein Rechtsbeistand anfordern müssen und das war mir aber dann nicht zeitwert. Also Ullmann ist 1937 eben einen Schlaganfall verstorben. Er hat aber 1914 in seiner Übersicht über die Transplantationsmedizin seiner Zeit, ich bin gleich fertig, hat er diese Zusammenfassung gemacht und das ist, glaube ich, auch schon, spricht für den genialen Geist, den er einfach gehabt hat. Er hat vieles eben vorhergesehen, was eben dann gekommen ist. Die Hoffnung, welche man vor 15 Jahren in die Zukunft der Gewebs- und Organtransplantation gesetzt hat, haben sich nur zum Teil erfüllt, dem Erfolg die biochemischen Eigenschaften des Individuums hindernd in den Weg zu legen. Die Zellsubstanz eines jeden Individuums ist eine spezifische, eine nur dem betreffenden Organismus eigene. Erfolg hängt von der mehr oder minder großen Ähnlichkeit des Blutserums verteiler Individuen ab. Das heißt, er nimmt hinweg die Zwillingstransplantation. Ob es gelingen kann, das Blut von zwei Individuen ähnlich zu machen, also Toleranzentwicklung, ist fraglich. Aber das war zumindest sehr visionär, was er damals gesagt hat. Im gleichen Jahr hat ja Landsteiner die Blutgruppen 1902 entdeckt und das war ja der erste immunologische Meilenstein und eben auch der erste Meilenstein einer Individualität einer immunologischen Individualität des Individuums. Ist übrigens zwei Hefte vorher in der Wiener Klinischen Wochenschrift ebenfalls erschienen. Emmerich Ullmann ist dann eben 1937, wie gesagt, gestorben und der hat dann Nachrufe gehabt natürlich, die das nur zum Teil ansprechen, was er wirklich geleistet hat. Ein Held der Wissenschaft ist gestorben, aber das hat sich eigentlich auf die Einführung der Tollwut-Impfung gedreht und der Herr Schnitzler, der Papa Schnitzler, hat gesagt, auch Transplantationen einer Niere führten zu vorübergehenden, theoretisch interessanten, wenn auch praktisch nicht verwertbaren Resultaten. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen eingeleitet. Ich habe einen Artikel über Ullmann geschrieben, das ist vielleicht die ausführlichste Biografie, die es derzeit gibt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus